Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Man könnte sagen, ein Welterklärer. Zumindest muss man sagen, er ist ein ausgesprochener Kenner der internationalen Politik. Kaum jemand in Deutschland hat so viele hochrangige internationale Kontakte wie er. Kein Wunder, er hat eine lange diplomatische Karriere hinter sich. Er war deutscher Botschafter in Washington und in London. Heute ist er Leiter der renommierten Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Wolfgang Ischinger.
Guten Morgen.
Und man sagt auch heute noch gerne guten Tag, Herr Botschafter, obwohl das schon mehr als 10 Jahre her ist?
Ja, das hört man natürlich dann auch nicht ungern.
Ist das ähnlich wie beim Papst? Einmal Botschafter, immer Botschafter?
Gefühlt schon. Gefühlt schon. Ist auch schwer, das wieder loszuwerden. Zum Botschafter sein gehört ja auch eine gewisse Zurückhaltung. Da kann man nicht allen alles das sagen, was man so denkt. Da muss man immer dran denken, dass man für einen Staat, für eine Regierung spricht und dafür auch verantwortlich gemacht wird. Das legt man nicht so ganz leicht ab. Ich habe da längere Jahre gebraucht.
Ist das manchmal auch eine Last? Also kann man zum Beispiel mal eben bei Rot über die Ampel gehen, wenn man es eilig hat?
Naja, Sie genießen natürlich diplomatische Immunität.
Sie kriegen kein Knöllchen.
Sie kriegen kein Knöllchen, aber unangenehm ist es. Und das passiert ja manchmal ausländischen Botschaftern, früher in Bonn oder jetzt in Berlin, wenn man dann in der Zeitung vorgeführt wird. Ja, wenn also gesagt wird, die Botschaft von X hat jetzt bereits 3000 Euro an Knöllchenschulden angesammelt, die parken immer illegal, das ist dann auch nicht so schön. Also man hält sich dann, jedenfalls habe ich das immer mit meinen Mitarbeitern so gehalten, als ich Botschafter war. Ich habe gesagt, wir halten uns selbstverständlich an die lokalen Gesetze. Und wenn man dann mal aus Versehen geblitzt wird, dann muss man nichts bezahlen, dann gibt man eine Spende.
Wolfgang Ischinger erzählt heute aus seinem Diplomatenleben und wir reden über sein Buch Welt in Gefahr, Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten. Welche Gefahren sind das und wie können wir uns darauf einstellen?
HR1, genau meins.
Man wird nicht als Diplomat geboren, aber Wolfgang Ischinger ist ein geborener Diplomat. Schon als Schüler machte er ein Austauschjahr in den USA, was ja in den 60er Jahren noch alles andere als üblich war. Wie stark hat Sie diese erste Auslandserfahrung geprägt?
Ganz enorm, ganz enorm. Schauen Sie, ich komme aus einem ganz normalen deutschen Mittelstadt-Kleinstadt-Milieu. Beide meine Eltern waren eher bodenständig. Das waren keine Weltreisenden, es waren auch keine Diplomaten. Mein Vater war Notar, sehr bodenständiger Beruf, zu Hause im Schwäbischen. Und ich war, glaube ich, in meinem Gymnasium in Nürtingen, das ist übrigens die berühmte Heimatstadt auch von Harald Schmidt.
Ja, daher kenne ich es auch.
Der ist aufs gleiche Gymnasium gegangen wie ich, allerdings natürlich ein paar Jahre später. Wir kannten uns damals nicht. Also ich war, glaube ich, erst der Zweite aus dieser Schule, der das Glück hatte, so sehe ich das jedenfalls, das Glück oder das Privileg hatte, mal ein Jahr im Ausland zu verbringen. Das war ganz was Ungewöhnliches. Und ich glaube, nach mir hat es dann 4 oder 5 Jahre gedauert, bis der Nächste aus der Schule so einen Auslandsantrag. Man war damals ein bunter Papagei, wenn man sowas machte.
Wann haben Sie das erste Mal das Gefühl gehabt, ich möchte gerne Diplomat werden?
Das hat ganz lange gedauert. Ich wollte überhaupt nicht Diplomat werden. Ich hatte während des Studiums und am Ende des Studiums die etwas vage Vorstellung, ich würde ganz gerne eine Hochschulkarriere antreten. Mhm. Also mit anderen Worten,
Professor
werden.
Für internationale Beziehungen.
Für Völkerrecht und internationale Beziehungen, ja. Und dann ergab sich eher durch Zufall, dass ich einen Anfängerjob kriegte bei den Vereinten Nationen in New York. Das hat sich durch Zufall ergeben.
Immer so der erste Job gleich bei der UNO. Ich meine, das ist ja auch Karriere von oben,
Praktikum,
oder?
Ich suchte ein Praktikum als, wie gesagt, junger Völkerrechtler, Rechtsabteilung der Vereinten Nationen. Das klang sehr attraktiv. Und aus dem Praktikum wurde dann wiederum durch reine Zufälle eine erste Beschäftigung, ein erster Job, ein richtiger Job bei den Vereinten Nationen. Und da habe ich festgestellt, das ist ja wirklich vielleicht sogar noch interessanter, als an der Hochschule Professor zu sein, in die Praxis der internationalen Beziehungen, die Außenpolitik, die Diplomatie. Das ist ja ganz spannend. Das habe ich da gelernt. Und das hat meinen künftigen Lebens- und Berufsweg dann ganz entscheidend geprägt.
Und was hat Sie an der Diplomatie fasziniert, als Sie die Möglichkeit dann hatten?
Das Arbeiten in der Diplomatie, das ist im Kern nichts anderes als der Versuch, Krieg zu verhüten und Frieden nicht nur zu schaffen, sondern beständig, nachhaltig zu machen. Das ist ein ganz spannender und unglaublich attraktiver Beruf.
Sie haben in Ihrer langen Laufbahn unter 4 verschiedenen Außenministern gedient, von 3 verschiedenen Parteien, Genscher, Kinkel, Fischer, Steinmeier. Welche Rolle spielt die Parteizugehörigkeit bei der Karriere?
Also in der Zeit, in der ich sozusagen meine Lehr- und Wanderjahre hatte, als junger Diplomat, spielte das erstaunlicherweise überhaupt gar keine Rolle. Der Außenminister Genscher, der vertrat ja eine kleine Partei, die FDP. Wenn der jetzt gesagt hätte, ich nehme da in meine Umgebung nur FDP-Mitglieder auf, da hätte er lange suchen müssen.
Ich weiß gar nicht, haben Sie ein Parteibuch?
Nein, für mich hat sich das nie negativ ausgewirkt. Aber die Lage ist natürlich heute anders als vor 30 Jahren. Da haben sich die Koordinaten etwas verändert. Heute spielt sicherlich parteipolitische Zugehörigkeit, gerade bei Spitzenposten in den meisten Ministerien, sicherlich inzwischen auch im Auswärtigen Amt, eine viel größere Rolle, als das damals der Fall war.
Dürfen Sie heute sagen, welchen dieser 4 Minister Sie am beeindruckendsten fanden oder vielleicht gar am schwächsten? Oder sind Sie da immer noch loyal allen Chefs gegenüber?
Nein, das ist relativ einfach zu sagen. Einer davon lebt ja nicht mehr.
Genscher.
Hans-Dietrich Genscher ist vor wenigen Jahren gestorben. Genscher war ja mit Abstand der am längsten dienende Außenminister. Und ich hatte das Privileg, so sehe ich das im Rückblick, dass ich vergleichsweise lange für diesen Minister unmittelbar arbeiten konnte, in seinem Ministerbüro als ein unmittelbarer Mitarbeiter. Ich habe, weil das auch so lang war und weil das eine so wichtige Zeit war, die 80er Jahre, also kurz vor der Wiedervereinigung, ich habe wahnsinnig viel von diesem Minister gelernt. Also ich sage gerne und auch ohne Übertreibung, fast alles, was ich kann in meinem Handwerk, in meinem diplomatischen Handwerk, habe ich in dieser Zeit mit Genscher, unter Genscher gelernt. Später konnte ich es anwenden. Ich habe auch sehr gern mit den anderen Ministern gearbeitet, gar keine Frage. Aber das waren dann auch andere Verhältnisse. Bei Joschka Fischer beispielsweise war ich dann ja nicht mehr ein kleines Würstchen, ein kleiner Mitarbeiter, so wie früher bei Genscher, sondern ich war dann sein Staatssekretär, in vielen Verhandlungen sein Vertreter. Es war ein völlig anderer Umgang miteinander als 20 Jahre vorher.
Wolfgang Ischinger in HR1. Was ist bloß los in dieser Welt? In den 90er Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges war die Zuversicht groß. Es gab eine Aufbruchsstimmung. Die Demokratie und die freie Welt wird das Leben der Menschen verbessern, war die Hoffnung. Ja, und heute? Heute schreibt Wolfgang Ischinger ein Buch mit dem Titel Welt in Gefahr, Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten. Was ist denn bloß aus dieser tollen Aufbruchsstimmung geworden?
Man hat tatsächlich den Eindruck, und das ist auch der Grund, warum ich versucht habe, dieses Buch zu schreiben, um den Nichtfachleuten unter unseren Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, warum Außenpolitik ehrlich gesagt ziemlich schwierig ist. Gerade wenn es so ist, dass die Weltordnung zerfällt. Warum zerfällt die denn? Weil sich immer mehr Regierungen glauben, es leisten zu können, sich nicht an wichtige zentrale Institutionen anlehnen zu müssen, weil zunehmend anscheinend gedacht wird, dass man Regeln, ohne dass man dafür bestraft wird, brechen kann. Denken Sie mal an den Vorgang in England unter der Überschrift Skripal, also die Vergiftung.
Ein Staat vergiftet einen Bürger in einem anderen Land.
Im Territorium eines anderen Landes. Oder denken Sie an diesen furchtbaren Vorgang, der in den letzten Wochen die Presselandschaft beherrscht hat, Istanbul. Nicht wahr? Da bringt ein Staat auf dem Territorium eines anderen Staates in seinem eigenen Konsulat einen Staatsangehörigen um. Das sind Rechtsbrüche, die ich mir ehrlich gesagt in langen Jahren meiner diplomatischen Karriere höchstens von den blutrünstigsten Diktatoren dieser Welt hätte vorstellen können. Jetzt werden solche Vorgänge aber begangen von großen Mächten, von wichtigen Staaten, die sich anscheinend über Recht und Gesetz hinwegsetzen, für die Institutionen wie die Vereinten Nationen, die EU, die NATO nicht mehr so wichtig zu sein scheinen. Die Welt scheint zu zerbröseln. Das ist eine gefährliche Entwicklung.
Man hat den Eindruck, die Demokratie ist auf dem Rückzug. Warum wünschen sich immer mehr Menschen in so vielen Ländern autoritäre Führungspersönlichkeiten?
Das ist auch eine besorgniserregende Entwicklung. Wir haben tatsächlich einen gewissen Trend zur Ein-Mann-Herrschaft. Vielerorts wünscht man sich klare Kante, klare Führung, einen starken Mann. Wir müssen dagegen halten.
Was mich besorgt, ist, dass wir so diesen Ruf nach Autorität auf der ganzen Welt erleben. In Osteuropa, in den USA, in Italien, jetzt sogar in Brasilien. Also es ist ja ein globales Phänomen. Was machen denn die Demokratien falsch im Moment?
Naja, Demokratien tun sich notorisch schwer damit, klare Kante zu zeigen. Bleiben wir doch mal hier in unserem eigenen Heimatland, in Deutschland. Da wird also vor über einem Jahr ein neuer Bundestag gewählt. Die deutsche Demokratie braucht mehr als ein halbes Jahr, um überhaupt eine Regierung zusammenzukriegen. Es herrscht sozusagen Stillstand der Rechtspflege, passiert gar nichts. Dann gibt es eine Regierung, die sich aber missmutig nur zusammenfindet. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass mancher Bürger sagt, verdammt nochmal, wieso haut da nicht endlich mal einer auf den Tisch und sagt, wo es lang geht. Das ist das Problem der Demokratie. Sie hat Entscheidungsschwächen häufig, aber sie hat den großen Vorteil, dass sie sich immer auf eine Mehrheit stützen muss und dass sie jede Handlung rechtfertigen muss, der Mehrheit gegenüber unter Respektierung einer Minderheit. Ich glaube, wer darüber nachdenkt, wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Interessen des Einzelnen langfristig in einem demokratischen Rechtsstaat, der zwar schwerfällig ist, und bei dem es unglaublich schwierig ist, was sich ja manche Leute so vorstellen, dass man missliebige Ausländer einfach über Nacht abschieben kann. Vielleicht ist es ganz gut, dass man sie nicht einfach über Nacht abschieben kann. Vielleicht ist es ganz gut, dass es dafür einen Rechtsweg gibt. Das macht die Sachen schwerfällig, verursacht Ärger und Frust, aber ist langfristig wahrscheinlich für uns alle die mit Abstand bessere Lösung.
Sind Sie heute manchmal froh, dass Sie nicht mehr im diplomatischen Dienst sind, wenn man zum Beispiel sieht, dass da endlos verhandelt wird bei der NATO, beim G7-Gipfel und am nächsten Morgen kommt ein Präsident und twittert das Ergebnis mal gerade in die Tonne?
Wenn wir heute, 2018, überall Konflikte drohen, in Osteuropa, in unserer eigenen Europäischen Union, in Syrien und so weiter, mit einem Donald Trump und einem aufstrebenden China, dann wird Diplomatie wahnsinnig spannend. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wenn ich jetzt die Chance hätte, noch mal 20 Jahre jünger zu sein, ich wäre total happy, in dieser Lage den diplomatischen Beruf weiter auszuarbeiten.
Sie möchten die Arme wieder hochkrempeln.
Was, würde ich sofort machen.
Ich sehe es schon. Wolfgang Ischinger über die Welt in Gefahr. In der nächsten Stunde reden wir noch mal drüber, wie man auf diese Entwicklung reagieren sollte.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wolfgang Ischinger, Botschafter außer Diensten. Wie trinkfest muss ein guter Diplomat eigentlich sein?
Naja, er sollte natürlich schon so stabil sein, dass er nicht von jedem, wie sagt man, Verhandlungsgegner unter den Tisch getrunken wird.
Und das gab es tatsächlich mal?
Also mir ist das mehrfach passiert.
Mehrfach sogar?
Ja.
Einmal mussten Sie mit Slobodan Milosevic trinken. Was war das für eine Situation?
Ja, das war ganz, ganz unangenehm. Das war nämlich so, da waren wir bei den berühmten Friedensverhandlungen in Dayton, Ohio. Da ging es also damals um die Frage des bosnischen Friedensschlusses. Da waren wir gerade, das war im November 1995, auf dieser eiskalten Luftwaffenbasis in Ohio angekommen. Und am nächsten Morgen um 8:30, da hatte ich noch nicht mal gefrühstückt richtig, hatte nur einen schwarzen Kaffee getrunken, bekam ich einen Anruf, ob ich bereit wäre, mich jetzt mit Slobodan Milosevic zu treffen. Der war natürlich für uns einer der wichtigsten Verhandlungspartner. Also bin ich da über den Hof marschiert auf der Airbase und da saß er, bot mir nicht etwa einen Kaffee an, sondern bot mir einen Slivovitz an.
Morgens um 9.
Morgens um 8:45, auf nüchternen Magen. Und er hat tatsächlich, er lebt nicht mehr, deswegen können wir ihn nicht fragen, ob das stimmt, aber nach meiner Erinnerung hat er einfach testen wollen, ob er diesen Ischinger morgens um 8:30 unter den Tisch kriegt. Wir hatten dann gegen 11:30, wir haben lange geredet, diese Flasche Slivovitz mehr oder weniger ausgetrunken. Und mir war so schlecht, ich bin nur noch mit Mühe über den Hof in mein eigenes Quartier gekommen. Ich hatte die Nummer der Tür vergessen, aber zum Glück sah ich da einen meiner Mitarbeiter. Also ich habe es geschafft und habe mir durch diesen Vorgang den anhaltenden Respekt von Milosevic errungen oder wenn Sie so wollen, ertrunken. Insoweit war das eine diplomatische Leistung.
Und das heißt, Sie haben auch über Krieg und Frieden geredet oder nur getrunken in der Zeit?
Nein, nein, nein. Das war ein ganz wichtiges Gespräch. Das war das sozusagen das Auftaktgespräch, in dem wir versucht haben, die Rahmenbedingungen abzustecken. Ich habe versucht, ihm zu erklären, was wir von ihm erwarten, damit es zu einem Friedensschluss mit ihm, er war ja eine der Kriegsparteien, kommen würde. Und er hat mir in seiner etwas unnachahmlich brutalen Art erklärt, was er alles nicht akzeptieren würde. Wir haben uns an dem Morgen natürlich nicht geeinigt, aber zumindest haben wir dann jeweils vom anderen gewusst, was die Ausgangsposition ist. Das ist bei jeder Verhandlung ganz entscheidend.
Also saufen für den Frieden.
Richtig. Muss auch mal sein.
Jetzt haben wir den ersten Musikwunsch für Sie, der passt ganz gut. I can't get no satisfaction, wenn auch nicht das Liebowitz gemeint ist, oder?
Richtig.
Die Rolling Stones für Wolfgang Ischinger. Botschafter sein ist wie Urlaub machen, das jedenfalls schien Bundeskanzler Gerhard Schröder zu glauben, als er Wolfgang Ischinger viel Spaß in Washington wünschte, der wichtigste Auslandsposten, den Deutschland zu vergeben hat. Was haben Sie damals geantwortet?
Ja, ich habe gesagt, vielen Dank und vielen Dank nochmal für das Vertrauen. Und ich kriegte wirklich von Gerhard Schröder tatsächlich sozusagen den kleinen Schlag auf die Schulter, anerkennend, jetzt gehen Sie mal los und genießen Sie diese Jahre. Er hielt das ja Botschafterdasein ohnehin eher für eine Art Urlaubsaufenthalt.
Ein paar Empfänge, immer kleine
Richtig.
Häppchen.
Richtig.
Ja, Nur der erste Arbeitstag hätte schlimmer nicht sein können, denn der war ausgerechnet der 11. September 2001, also besser bekannt als 9/11. Da geschahen die Anschläge in New York und Washington. Wie haben Sie denn diesen ersten Arbeitstag überstanden?
Vergessen Sie nicht, das Flugzeug, das ins Pentagon einschlug.
Wir reden immer nur über New York. Ne?
Wir denken immer nur an die Bilder aus New York, aber es gab auch das Flugzeug, das ins Pentagon einschlug und die Qualmwolke, die enorme Rauchwolke, die aus diesem brennenden Wrack und aus den Mauern des Pentagons steht, die konnte ich von meinem Bürozimmer an diesem ersten Arbeitstag tatsächlich sehen, wie diese Rauchwolke immer größer wurde. Also man hatte das Drama vor den eigenen Augen, nicht nur auf dem Fernsehschirm. Es hat also dieser Vorgang meinen von Schröder so gedachten Urlaubsaufenthalt in Washington innerhalb von Sekunden in eine Krisenbewältigungsaufgabe verwandelt. Denn die nächsten 5,5 Jahre, so lange war ich in Washington, beherrschte natürlich der Vorgang 9/11 und seine Folgen, Stichworte Afghanistan, Stichwort Irak, Stichwort deutsch-amerikanischer Streit über den Irak-Einsatz, das beherrschte meinen Alltag der deutschen Botschaft Washington mehr als alles andere.
Die Situation damals war, erst versprach Gerhard Schröder uneingeschränkte Solidarität und als es dann ernst wurde, verweigerte er den USA im Irakkrieg mit zu kämpfen. Welche Folgen hatte das für Sie damals?
Naja, das war ganz interessant. In den Wochen und Monaten direkt nach 9/11, das war wie so eine Achterbahnfahrt. Deutsche haben für die Opfer in New York und in Washington, für die Opfer von 9/11, mehr Geld gespendet als jede andere Nation. Mhm. Da ging es also aufwärts mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Bundesregierung hat sich dann dazu durchgerungen, deutsche Soldaten nach Afghanistan zu entsenden, gemeinsam mit den USA. Es ging aufwärts mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und dann knickte die Achterbahn dramatisch ab in die andere Richtung, nämlich als wir allmählich spürten, es geht ja jetzt nicht nur um diesen Einsatz in Afghanistan, sondern anscheinend plant man in Washington eine militärische Intervention im Irak. Und von der hielten wir alle nichts. Wir haben uns dagegen gewehrt. Und wir wurden dann natürlich von der amerikanischen Regierung und von der amerikanischen Presse weitestgehend auch in die Ecke gestellt als unzuverlässige Alliierte, als die Bösen. Und das wurde natürlich für den deutschen Botschafter in Washington und seine Mannschaft dadurch eine wirklich große Herausforderung. Diplomatie war dann plötzlich wieder sehr aufregend und sehr spannend, weil wir sehr, sehr, sehr viel zu tun hatten.
Also der Diplomat repräsentiert sein Land und soll halt erklären, warum eine Entscheidung gefallen ist. Aber er ist ja selbst kein Politiker. Er mischt sich ja eigentlich nicht in die Politik ein. Sie sind aber damals ja wohl auch in Talkshows gegangen.
Oh ja, ich habe auch Zeitungsartikel geschrieben. Aber es gibt eine ganz einfache Regel. an die sich leider nicht alle Diplomaten, auch nicht alle, die bei uns hier in Deutschland als ausländische Botschafter tätig sind, halten. Die Regel lautet, erkläre, warum deine Regierung so denkt, wie sie denkt, warum deine Regierung dieses entscheidet und jenes eben nicht. Aber versuche nicht, deiner Gastregierung zu sagen, wo es lang geht. Das wird in aller Regel nicht sehr geschätzt. Das heißt, ich habe versucht, den Amerikanern, den Medien, in Fernsehauftritten, in Zeitungsartikeln, mit Vorträgen zu erklären, warum Deutschland ein guter Partner und ein guter Freund Amerikas ist, obwohl wir in der Frage Irak völlig anderer Meinung sind. Ich bin nicht so weit gegangen zu sagen, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, ihr könnt nicht, sondern ich habe nur gesagt, wir wollen und können nicht, weil wir anderer Auffassung sind.
Aber bei all dem sind Sie ja kein Politiker. Also ist es manchmal schwierig, diese Grenze zu beachten, das darf ich als Diplomat und hier bin ich plötzlich selber politischer Akteur?
Sie sind als Botschafter ein politischer Akteur und Sie müssen natürlich mit einem Außenminister, mit einem Senator, mit einem nationalen Sicherheitsberater oder notfalls auch mit dem Präsidenten im Fall der USA selbstbewusst und auf Augenhöhe reden können. Ich habe längere Gespräche auch mit dem Präsident Bush gesprochen, nicht als Wolfgang Ischinger, der Privatmann, sondern als der Vertreter einer Nation von 82 Millionen Menschen mit dem Selbstbewusstsein, das dazugehört.
Wolfgang Ischinger über seine Zeit in Washington. Wolfgang Ischinger hat in seinem langen Diplomatenleben schon so manch einen historischen Augenblick hautnah miterlebt. Und einen der bewegendsten wollen wir jetzt gemeinsam mit unserem Überraschungsgast besprechen. Auch diese Dame wird in seinem Buch erwähnt. Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Vielleicht sagen Sie ein kleines Stichwort für Herrn Ischinger, damit er weiß, wer Sie sein könnten.
Der weiß noch gar nicht, mit wem er jetzt gleich telefoniert. Ich sag nur ein Wort. Freiheit.
Na, und schon schaltet er.
Ja. Ja.
Ina Krause ist am Telefon.
Sie, Ina Krause.
Jawohl. Sie waren im Jahr 1989 in die deutsche Botschaft in Prag geflohen, als der Fall der Mauer und die Einheit ja eben noch nicht absehbar waren. Wie lange haben Sie ausgeharrt in der Botschaft damals?
Ich hatte Glück. Ich hatte nur 2 Tage dort ausharren müssen. Am 29. September bin ich angekommen in der Prager Botschaft. Und am 30. September war ja schon der berühmte Abend.
Das war der Abend, an dem Hans-Dietrich Genscher nach Prag kam, auf den Balkon ging und dann sagte er diesen historischen Halbsatz.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Mehr hat man da nicht mehr verstanden. Frau Krause, wie haben Sie diesen Augenblick damals erlebt? Haben wir Sie gerade auch schreien hören?
Ja, ganz sicher. Das war ganz unglaublich. Also die Bandbreite der Emotionen, die da in einem engsten Raum, in einem engsten zeitlichen Raum zusammenkam, war enorm. Ich muss gestehen, ich habe mehr als liebe Landsleute nicht gehört an diesem Abend.
Wolfgang Ischinger, Sie waren damals einer der engsten Mitarbeiter von Genscher. Wo waren Sie in diesem Augenblick, als er den Satz sprach?
Für mich stellte sich die Aufgabe, einen dieser Züge zu begleiten. Das war ein Ritt ins Ungewisse. Denn wir wussten ja alle auch nicht genau, was dann passieren würde. Die DDR hatte gefordert, dass diese Züge nicht etwa auf dem kürzesten Weg aus Prag nach Westdeutschland fahren dürften, sondern sie mussten durch die DDR fahren, weil nach DDR-Verständnis einer, der die DDR verlassen will, seine DDR-Staatsangehörigkeit aufgeben muss. Das war diese etwas absurde Vorstellung. Und deswegen fuhren wir da durch die Nacht.
Und man wusste eben nicht, ist das eine Finte? Will die Stasi vielleicht den Zug anhalten? Will sie vielleicht Leute rausholen Richtig. Aus dem Zug? Deshalb waren die Leute so misstrauisch. Frau Krause, Sie waren in einem dieser Züge. Wie haben Sie diese Fahrt erlebt damals?
Also das war für uns sehr von Angst geprägt. Wir mussten ja zuerst noch durch Prag durchlaufen, wieder praktisch den Weg zurück zum Bahnhof, den ich gerade erst 2 Tage vorher zur Botschaft gelaufen bin. Und da fing man dann an, erst so langsam zu realisieren, wieso gehen die Züge eigentlich durch die DDR? Das ist ja komisch. Will man uns da irgendwie in eine Falle locken oder vielleicht, wenn auch nicht alle, aber einzelne Leute aus dem Zug rausziehen? Oder da waren wir sehr unsicher, sehr ungewiss, sollen wir dann wirklich mitgehen? Ich weiß, es gab auch den einen oder anderen, der wirklich nochmal überlegt hat, gehe ich in den Zug, was passiert da mit uns? Das Hauptmerkmal war Angst. Ich hatte Glück, in meinem Abteil oder kurz vor dem Zug waren dann auch Kollegen vom Auswärtigen Amt und von der Presse, die waren überall zu sehen. Und einer der Kollegen oder Herr Ischinger selber, das weiß ich leider von damals nicht mehr, der beruhigte uns sehr und sagte, schauen Sie mal hier, da steht einer von der Bild-Zeitung, da von ARD, die ganze Welt schaut hier zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen in diesem Zug auch nur irgendwas das allerkleinste Haar gekrümmt wird.
Aber auch für mich war das eine große Sorge. Wir fuhren ins Ungewisse und wir mussten darauf vertrauen, dass das, was diplomatisch ausgehandelt war, tatsächlich eingehalten werden würde. Hat sich dann auch bewahrheitet. Aber ich muss sagen, ich habe diese Angst der Flüchtlinge in den Abteilen wirklich mitgespürt.
Das Happy End ist geschehen. Frau Krause arbeitet inzwischen als Pilotin bei der Lufthansa. Sie haben sich später dann, Jahre später, zufällig mal im Flugzeug getroffen und sich auf einen Kaffee verabredet. Das gab es jetzt kürzlich erst. Warum war Ihnen beiden das wichtig, dieses Kaffeetrinken 30 Jahre später?
Es war tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr, also 28 Jahre nach dem ganzen Geschehen, nachdem wir im Zug zusammensaßen, dass wir in dem Flugzeug zusammensaßen, auch noch nebeneinander. Und mir ist es leider erst hinterher bewusst geworden, als Herr Ischinger schon ausgestiegen ist, wer da mein Sitznachbar war. Und ich habe das so bedauert, mich nicht persönlich bei ihm bedanken zu können, dass ich tatsächlich kurz das berühmte Medium Google benutzt habe, gesucht habe, ob man Herrn Ischinger irgendwie erreichen kann und ihm kurzerhand eine E-Mail geschrieben, weil ich einfach das tiefe Bedürfnis hatte, auch mal jemanden, der so aktiv an diesem Geschehen beteiligt war, Danke zu sagen. Und es kam postwendend eine Antwort von Herrn Ischinger zurück, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe.
Also ich hatte keine Kontakte zu meinem Zug. Und dass sich jetzt jemand meldete und ich dann feststellen konnte, mein Gott, das ist ja toll, dass diese junge Frau, die da sozusagen ohne irgendwas, quasi nur mit dem, was sie da in der Tasche mittragen konnte, die damals den Weg in die Freiheit gesucht hat, dass sie es tatsächlich fertig gekriegt hat, eine Ausbildung bei der Lufthansa zu machen, Co-Pilotin wurde, schließlich jetzt, was ich weiß, seit wir uns gesprochen haben, den nächsten Ausbildungsschritt gemacht hat zur Flugkapitänin. So furchtbar viele weibliche Flugkapitäne bei der Lufthansa gibt es vermutlich gar nicht. Also ist eigentlich ein ganz ungewöhnlich erfolgreicher Karriereschritt. Also ich war ganz, ganz glücklich, dass sich dieser Kontakt ergeben hat. Und so kamen wir zusammen.
Ina Krause, herzlichen Dank, dass Sie auch bei uns nochmal mitgemacht haben und uns an diese bewegende Zeit erinnert haben.
Ja, gerne. Ich bedanke mich. Tschüss, Herr Ischinger.
Tschüss. Tschüss, Frau Krause. Bis bald mal. Danke.
Ja. HR1 Talk.
Wolfgang Ischinger ist heute unser Gast, einer der erfahrensten Diplomaten Deutschlands. Kann man es eigentlich richtig üben, viel zu reden, ohne was zu sagen? In heiklen Problemen?
Ich weiß nicht, ob man das üben kann. Ich bin auch gar nicht sicher, ob das ein gutes Rezept ist. Ich glaube, der gute Diplomat macht den Mund dann auf, wenn er was zu sagen hat. Ich glaube, dass das eher ein Hilfsmittel ist für Politiker, die sich in einer schwierigen Situation befinden und die vielleicht auch auf ihre Wiederwahl achten müssen und vielleicht unangenehmen Themen ausweichen müssen. Ich glaube nicht, dass es ein gutes Attribut für einen guten oder erfolgreichen Diplomaten ist, nichtssagende Floskeln von sich zu geben.
Gibt es so Schlüsselbegriffe, die man benutzt, die dann harmlos klingen, aber eigentlich klare Ansagen sind?
Naja, die diplomatische Sprache ist ja zunächst mal eine sehr zurückhaltende Sprache. Ja. Es ist eine Sprache, die häufig die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung durch Fachbegriffe zukleistert. Aber wir wissen dann schon, dass es ernst wird, wenn jemand zum Beispiel sagt, meine Delegation, nehmen wir mal eine Verhandlungssituation, meine Delegation ist nicht imstande, dieses Verhandlungsangebot anzunehmen und wird jetzt nach Hause berichten. Das heißt, unter Umständen, wir brechen ab. Das klingt eher harmlos, ist aber die Androhung des Verhandlungsabbruchs. Und dann ist die Frage, wie reagiert man dann darauf? Reagiert man dann cool darauf und denkt sich, der wird schon wiederkommen? Man trifft sich immer zweimal im Leben. Oder versucht man, noch mal ein kleines Stückchen weiter nachzugeben? Also Verhandeln in der Diplomatie ist auch nicht anders als Verhandeln über einen Autopreis oder über einen Hauskauf oder über ein sonstiges ziviles Thema. Es geht immer um die Frage, ob man sich gegenseitig so viel Vertrauen entgegenbringt, dass man eine gemeinsame Unterschrift leisten kann. Ich sage immer, Vertrauen ist eigentlich die Währung der Diplomatie. Ohne Vertrauen passiert nichts. Und eines der Probleme, die wir heute im Jahre 2018 haben, ist, dass weltpolitisch betrachtet Vertrauen auf einem absoluten Nullpunkt angekommen ist. Die Amerikaner trauen nicht den Russen. Wir trauen neuerdings auch den Chinesen weniger als früher. Die Iraner trauen nicht den Saudis und umgekehrt. Und das macht die weltpolitische Lage so gefährlich?
Auch darüber schreibt er mir in seinem Buch. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Und vielleicht verrät er ja noch ein paar Geheimnisse der hohen diplomatischen Kunst. Der HR1-Fragebogen hat schon manch eine kleine Wahrheit ans Tageslicht gebracht. Heute wird er ausgefüllt von Wolfgang Ischinger. Bitte lassen Sie alle diplomatische Vorsicht fallen. Antworten Sie frei von der Leber weg. Mein schönstes Privileg als Botschafter ist,
mit den großen und wichtigen Persönlichkeiten des Gastlands auf Augenhöhe reden zu können und damit auch die Geschicke unseres eigenen Landes beeinflussen zu können.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Oh ja, 2 Euro.
Meine schönste Reise war?
Mit dem Schiff entlang der australischen Ostküste.
Stolz bin ich darauf.
Über 40 Jahre lang im diplomatischen Geschäft den Interessen meines eigenen Landes dienen und damit auch für Frieden und gegen Krieg gearbeitet haben zu können.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
zuzuhören.
Mein Lieblingsessen.
Linsen mit Spätzle, das isst man gerne in meiner schwäbischen Heimat.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn Leute nachtragend sind.
Glück bedeutet für mich,
jemanden anderen glücklich zu machen.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
Konsens herbeizuführen.
Bereut habe ich,
nicht mehr Zeit für meine Kinder gehabt zu haben, als sie klein waren.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit Ann-Sophie Mutter, deren Geigenspiel ich seit ungefähr 40 Jahren bewundere.
Und sie war mal bei uns in der Sendung im HR1 Talk. Eine tolle Frau. Peinlich war mir zuletzt,
dass ich bei Vorträgen, die ich wegen meines Buchs halte, manchmal zu lange rede.
Kriegen Sie manchmal Ärger mit Ihrer Frau, wenn Sie zu viel reden?
Ständig.
Der Glaube.
Der Glaube ist wichtig, und zwar nicht nur der religiöse Glaube, sondern der Glaube auch an das Richtige, an die richtige Linie, an die richtige Vertretung unserer außenpolitischen Interessen.
Treue.
Treue ist die Währung der persönlichen Beziehungen, genauso wie Vertrauen die Währung in der Diplomatie ist.
Mein Lieblingsfilm.
Bambi.
Bambi. Gute Antwort. Der Griebnitzsee.
Ist das, worauf ich schaue, wenn ich von meinem Arbeitszimmer zu Hause aus rausschaue?
In Berlin. Friedrich Merz.
Ist ein guter Freund, dem ich politischen Erfolg wünsche, weil ich denke, solche Leute brauchen wir in der Politik stärker.
Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass er CDU-Vorsitzender wird?
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Da ist wieder der Diplomat.
Richtig.
Ich wollte es versuchen.
Aber ich wünsche ihm Erfolg.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Wolfgang Ischinger. Herzlichen Dank. Vor 10 Jahren hat Wolfgang Ischinger den diplomatischen Dienst quittiert, nachdem ihn die Bundeskanzlerin gebeten hatte, die Leitung der renommierten Münchner Sicherheitskonferenz zu übernehmen. Hatten Sie da überhaupt eine Wahl, wenn das Telefon klingelt und die Kanzlerin hat eine Bitte, also die sagt dann, Sie wollen das? Hätten Sie Nein sagen können?
Aber ja, natürlich. Ja? Damals war ich deutscher Botschafter in London und ich hätte problemlos Nein sagen können. Dann hätte ich meine Londoner Zeit zu Ende geführt und dann wäre ich ganz normal in den beamtenmäßigen Ruhestand getreten. Allerdings ohne genau zu wissen, ob ich dann eigentlich irgendeine interessante Aufgabe noch haben würde. Und deswegen habe ich sofort zugeschlagen, als diese Option sich mir darstellte. Ich bin also sehr froh, dass ich damals das Angebot bekam und dass ich es auch sofort angenommen habe.
Sicherheitskonferenz ist so ein harmloser Begriff, aber es geht ja um Leben und Tod. Es geht um Krieg und Frieden. Das ist doch eigentlich eine Aufgabe der UNO. Was hat das bei einer privaten Konferenz zu suchen?
Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist in der Tat einfach eine private Plattform, ein Wochenende lang, die im Gegensatz zu den Vereinten Nationen oder zur Europäischen Union keine Legitimität hat für irgendwas.
Eben, genau.
Wir fassen keine Beschlüsse. Wir geben auch kein Kommuniqué raus. Sondern was ich mit meinem Team, mit meinem inzwischen wirklich sehr professionellen Team versuche, ist in München eine Plattform zu bieten, eine informelle Plattform, bei der kontroverse Meinungen, sagen wir mal zwischen Russland und dem Westen über die Ukraine ausgetauscht werden können und wo die anwesenden Politiker, Diplomaten, militärischen Führer sich natürlich auch im Hinterzimmer bilateral treffen können. Für viele der anreisenden Außenminister oder Regierungschefs liegt der große Wert der Münchner Sicherheitskonferenz nicht nur darin, dass sie da für 20 Minuten im Fernsehen eine Rede halten können, sondern der große Wert liegt darin, dass sie an diesem langen Wochenende 10, 15, 20 bilaterale Gespräche führen können. Ich habe mir von manchem Außenminister schon anhören können, dass er sagt, vielen Dank, dass ich wieder in München dabei sein konnte. Sie haben mir mit diesem Wochenende mindestens 6 Dienstreisen im kommenden Jahr erspart, weil ich diese Kontakte hier abhaken konnte. Das ist für viele sehr wichtig.
Aber wen Sie nicht einladen, der ist nicht im Club dabei. Also das ist schon eine herausgehobene Stellung, die Sie da haben.
Ich könnte, wenn wir mehr Platz hätten in München, könnte ich problemlos doppelt so viele Leute einladen. Aber der Reiz dieser Konferenz liegt ja genau darin, dass wir auf engem Raum in einem Hotel versuchen, die 400 für uns wichtigsten politischen Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt hereinzuholen. Das bedeutet in den letzten Jahren auch immer wichtigere chinesische politischen Führungspersönlichkeiten, weil China einfach wichtiger wird. Bedeutet für die nächste Konferenz beispielsweise, dass wir anders als in der Vergangenheit eine ganze Reihe von afrikanischen Staatsoberhäuptern, Außenministern einladen, weil wir allmählich lernen, dass die Migration, dass die Flucht, dass die Krisen in Afrika unmittelbare Auswirkungen auf uns haben, dass wir also gar nicht anders können, als mit Afrikanern darüber zu reden, wie können diese Probleme so in den Griff bekommen werden, dass wir nicht wieder zum Zufluchtsort von Hunderttausenden oder Millionen werden, wie wir jetzt gelernt haben, überfordert das ja so manchen europäischen Mitgliedstaat. Also deswegen verändert sich die Zusammensetzung der Münchner Konferenz auch von Jahr zu Jahr. Ich kann aber wirklich mit einem gewissen Stolz sagen, das hat sich in diesen 10 Jahren, in denen ich jetzt dieses Privileg habe, die Konferenz zu organisieren und zu führen, unglaublich weiterentwickelt. Es kamen im letzten Jahr über 1000 Journalisten aus der ganzen Welt, um sich dort akkreditieren zu lassen und über diese Veranstaltung zu berichten.
Schön und gut, ehrenwert, vielleicht auch wichtig, aber bringt es auch was? Also die vielen Kriege auf der Welt gehen weiter, während die Experten da Hinterzimmergespräche führen.
Naja, das ist natürlich auch genau auch übrigens auch Thema meines Buchs. Außenpolitik ist schwierig. Frieden zu schließen, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist, ist sehr schwierig. Wir sehen es ja, wie lange das vergeblich versucht worden ist, jetzt in den letzten 4 Jahren in der Ukraine oder seit 7 Jahren in Syrien. Aber gelegentlich gelingt es tatsächlich, in diesem informellen Rahmen in München auch mal ein positives Zeichen zu setzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. 2009, nach dem Amtsantritt des damaligen Präsidenten Barack Obama in den USA, kam die amerikanische Regierung, um in München den berühmten sogenannten Reset-Button zu drücken im Verhältnis zur Russischen Föderation. Teil dieses Reset-Buttons, Teil dieses Neubeginns auf Deutsch, sollte es sein, dass man Verhandlungen beginnt über die Begrenzung strategischer Nuklearwaffen, bekannt unter dem Namen New Start. Der Startschuss für das New Start-Abkommen wurde auf dem Parkett des Bayerischen Hofs in München während der Münchner Sicherheitskonferenz 2009 gesetzt. Und das Ergebnis der 3-jährigen Verhandlungen wurde 3 Jahre später ebenfalls in München in der Weise vorgenommen, dass die beiden Regierungen, russische und amerikanische Regierung, die Vertragsunterlagen über das inzwischen abgeschlossene New Start-Abkommen in München während der Konferenz austauschen. Damit konnte der Vertrag in Kraft treten.
Wolfgang Ischinger in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wolfgang Ischinger, Diplomat, Autor und nebenberuflich staatlich geprüfter Skilehrer im Ernst.
Ich stamme ja aus Süddeutschland, bin in der Nähe von Schwarzwald und Schwäbischer Alb aufgewachsen. Und Skifahren war immer mein Sport. Ich habe das eine kleine Weile auch als Leistungssport betrieben. Ich habe während meines Studiums die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer, das macht man in Bayern, in München, gemacht und habe sogar eine Weile meine eigene Skischule betrieben. Ach. Habe damit mein erstes Auto finanziert und fahre immer noch.
Wo fahren Sie am liebsten Ski?
Ach, es gibt so ein paar Orte in den Alpen, die mir besonders liegen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Lech und Zürs in Vorarlberg. Aber die schönsten Skierlebnisse, muss ich Ihnen sagen, habe ich während meiner amerikanischen Jahre erlebt. Mit dem Pulverschnee in den Rocky Mountains ist nichts anderes zu vergleichen.
Welt in Gefahr, Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten. Dabei haben Sie doch früher immer gesagt, ich werde niemals ein Buch schreiben. Also A, warum haben Sie das gesagt? Und B, warum haben Sie es doch getan?
Ja, ich wollte nie ein Buch schreiben, das habe ich auch nicht gemacht. das sozusagen autobiografische Züge hat. Aber ich habe mich davon überzeugen lassen, dass es Sinn machen könnte, dem interessierten Bürger, der interessierten Bürgerin zu zeigen, wie kompliziert Außenpolitik ist, dass es eben manchmal keine perfekte Handlungsoption gibt, dass es manchmal für den Diplomaten nur die Wahl gibt zwischen zwei oder drei schlechten Optionen und dass dann die Hauptaufgabe ist, die am wenigsten schlechte auszuwählen unter den nicht so attraktiven Optionen. Also warum ist Außenpolitik so kompliziert? Warum schaffen wir es nicht, den Ukraine-Krieg zu beenden? Was sind die Handwerkszeuge? Was ist der Instrumentenkasten, den erfolgreiche Diplomatie braucht? Ich habe mich überzeugen lassen, dass es sinnvoll sein könnte, in dieser krisengeschüttelten Zeit so ein Buch zu schreiben. Nicht für die Fachwelt, nicht für die Professoren, sondern für den politisch interessierten Bürger, die Bürgerin. Und ich hoffe, dass das ein kleines bisschen gelungen ist.
Und jetzt der nächste Musikwunsch. Das ist wahrscheinlich Ihr Motto, kann das sein? Frank Sinatra, I Did It My Way.
I Did It My Way. Den Song mag ich besonders gerne, in der Tat.
Viel Hoffnung, danke Ihnen.
And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case. Which I'm certain I've lived a life that's full.
Wolfgang Ischinger ist unser Gast. Manche halten ihn noch für einen Pferdeexperten, aber das ist ein gut gemachter Bluff. Denn als er als Botschafter nach London wechselte, stand er vor der Frage, worüber plaudere ich beim Empfang mit der Queen? Und Sie haben regelrecht recherchiert. Wie haben Sie das gemacht?
Also wenn man als Botschafter in London sein sogenanntes Beglaubigungsschreiben übergibt, dann ist das ein bisschen großartiger als das Prozedere hier in Berlin. Das ist vergleichsweise glanzlos. In London wird man von einem Vierspänner vor der eigenen Botschaft abgeholt, also mit der Pferdekutsche, so einer klassischen Kutsche, in das königliche Schloss gefahren. Und da wird man dann von livrierten Dienern empfangen. Und dann wurde mir schon in den Tagen vorher gesagt, denken Sie bitte daran, Herr Botschafter, dass Sie die Queen nicht einfach anquatschen, sondern Sie warten bitte, bis sie anspricht und Sie drehen ihr bitte nie den Rücken zu. Das ist unhöflich. Also es gab alle möglichen Verhaltensregeln. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich einen guten Freund hatte, der damals britischer Staatssekretär war, also im britischen Außenministerium. Den habe ich angerufen und gesagt, ja, was soll denn das heißen, dass ich die Queen nicht anspreche? Das heißt, ich muss warten, bis die mich nach dem Wetter fragt oder was? Und er sagte, nein, das ist alles dummes Zeug. Die Queen ist eine sehr erfahrene Frau. Die hat schon Konrad Adenauer gesprochen und Stalin und Eisenhower vor 50 Jahren. Und die freut sich, wenn du ihr was Interessantes erzählst. Also scher dich mal nicht um diese blöden Regeln. Verwickle sie in ein interessantes Gespräch. So, jetzt war die Preisfrage, was könnte denn interessant sein? Und zufällig hat einer meiner Mitarbeiter an der Botschaft gesehen, dass etwa eine Woche später, nach diesem Termin, das alljährliche berühmte Reitturnier in Aachen stattfinden würde, wo die besten Reiter der ganzen Welt sich messen. Und es war auch klar, dass die Enkelin der Queen, Sarah Phillips, dort um den Meistertitel kämpfen würde im Vielseitigkeitssport. So, ich habe dann Michael Mronz angerufen, den Ehemann des verstorbenen Außenministers Westerwelle. Der ist nämlich der Organisator, der organisatorisch und inhaltlich dieses Großereignis in Aachen betreut. Und habe ihm am Telefon gesagt, sagen Sie mir doch mal in 5 Minuten, was ich wissen muss über Sarah Phillips, ihre Chancen, die Konkurrenz und wie das überhaupt da so abläuft.
Ein richtiges Briefinggespräch.
Richtig, ein Briefing mit allem, was dazugehört. Und ausgerüstet mit diesem Fachwissen bin ich dann der Queen entgegengetreten und habe tatsächlich, also keck, gegen die Vorschrift, sofort das Gespräch angefangen mit dem Satz, er sagte Majesty muss man dann beim ersten Mal sagen. Das ist ja wirklich jammerschade, dass Sie nicht die Zeit haben, nächste Woche auch nach Aachen mitzufahren, denn ihre Enkelin wird ja dort die Goldmedaille gewinnen.
Geschickt.
Die Queen guckte mich ganz missmutig an und sagte, wer hat Ihnen denn das erzählt? Ich sagte, naja, das höre ich aus Expertenkreisen. Und die Queen sagte, das ist natürlich alles deswegen dummes Zeug, weil diese Experten keine Ahnung haben, was bei uns los ist. Und da hat sie mir sehr, sehr besorgt erzählt, dass das Wettbewerbspferd, mit dem Sarah Phillips in diesen Wettbewerb gehen wollte, seit ein paar Tagen hinkte und dass man bereits 3 verschiedene Therapien mit verschiedenen Tierärzten begonnen hat.
Das wusste Herr Mons noch nicht.
Und das wusste Mons natürlich nicht. Und die Queen hat mir sozusagen zu verstehen gegeben, dass sie sich da große Sorgen macht und sie wusste alles über das Pferd und die Krankheit und warum das Pferd wohl hinkt. Ich musste also im Grunde eigentlich nur noch Interesse zeigen an diesem Gespräch und das nahm überhaupt kein Ende. Wir haben über Pferde noch eine Viertelstunde länger geredet und noch eine Viertelstunde. Da kam immer wieder einer rein zur Tür und guckte auf seine Uhr und machte Zeichen, der nächste Termin wartet. Und die Queen ließ sich nicht davon abbringen, mit mir dieses Pferdefachsimpeleigespräch fortzuführen. Und das hatte zur Folge, für mich als neuen Botschafter, natürlich außerordentlich erfreulich, dass die Queen mich auch bei späteren Gelegenheiten, wenn ich mal wieder da eingeladen war, sofort erkannte, ich war der Botschafter, der ein bisschen was von Pferden verstand. Und deswegen kriegte ich dann eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Das war also ein sehr schöner Beginn der Botschafterzeit in London. Und ehrlich gesagt, ich hatte ja sogar recht, denn Sarah Phillips hat tatsächlich die Goldmedaille gewonnen, trotz hinkendem Pferd.
Sie haben dann 2 Jahre als Botschafter in London gedient. Sie haben schon gesagt, das waren sehr glückliche Jahre für Sie. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn heute nach England, wenn Sie sehen, wie das Königreich gerade völlig unkontrolliert dem Brexit entgegentrudelt?
Ich hege die leise Hoffnung, dass sich die Dinge vielleicht doch noch in die Richtung entwickeln könnten, dass es zu einem zweiten Referendum kommt und dass die Briten vielleicht noch mal innehalten und zu dem Ergebnis kommen, vielleicht ist das doch eine schlechte Entscheidung für uns, diesen Laden zu verlassen.
Wolfgang Ischinger über seine Zeit in England. Wolfgang Ischinger sagt über sich selbst, er ist ein optimistischer Mensch. Sind Sie das denn in diesen Tagen immer noch, wo die politische Ordnung immer mehr auseinanderbricht?
Ja, ich bin's und ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich sehe mit Staunen und mit Freude, dass bei den letzten Umfragen in ganz Europa die Zahl derer, die sich für die Europäische Union einsetzen, die einsehen, dass die europäische Idee, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, auch im Jahr 2018, 2019 ein wichtiges Projekt ist. Ich freue mich, dass die Zahl zunimmt. Die Zustimmung zu Europa steigt. Sie ist in Deutschland ja ohnehin seit vielen Jahren stabil und gut. Aber gerade in den Ländern, in denen die Zweifel in den letzten Jahren gewachsen sind, wo es populistische Strömungen gibt, wo es politische Meinungen gibt, die entweder gar keine EU wollen oder eine völlig andere Europäische Union. Ich bin durchaus optimistisch, dass gerade angesichts solcher Ereignisse wie die Herausforderung durch Russland, der Krieg in der Ukraine, die großen Krisen am Südrand Europas, also Stichworte Syrien, Libyen, Jemen, der ungelöste Konflikt mit dem Iran, dass die Zahl derer, die einsehen, dass unsere Zukunft nur dann eine gute Zukunft sein wird, wenn wir unsere Interessen bündeln und sagen können, wir vertreten hier die Interessen von 500 Millionen Menschen. Alle europäischen Mitgliedstaaten, auch wir, die Deutschen, einer der größten, sind im Weltmaßstab kleine Staaten.
Ihre jüngste Tochter ist gerade 14. In was für einer Welt wird die wohl eines Tages leben? Jeder Vater möchte jetzt antworten, ich hoffe, in einer besseren. Aber kann man das sagen?
Ja, ich hoffe zumindest nicht in einer schlechteren. Wenn es gelingen sollte, die Europäische Union, also die 500 Millionen Menschen etwa, die heute sich in der Europäischen Union vereinigt haben. Wenn es gelingt, diese Europäische Union zusammenzuhalten, die Wirtschafts- und Währungsunion stabiler und krisenresilienter, krisensicherer zu machen, daran wird ja im Augenblick mit Schwierigkeiten gearbeitet, dann glaube ich, haben unsere Kinder eine gute Zukunft. Wenn wir aber wieder auseinanderfallen in lauter europäische Kleinstaaten, die versuchen, jeder sozusagen nach seiner Art seine gute Zukunft zu schaffen, möglicherweise auf Kosten der Nachbarn, dann riskieren wir, in die nationalstaatlichen Konflikte des 18. oder 19. Jahrhunderts zurückzufallen. dann gute Nacht. Also ich wünsche mir ein geeinigtes, ein mit einer Stimme sprechendes, ein handlungsfähiges Europa, das in einer Welt, in der Staaten das Sagen haben werden, die über eine oder 1,5 Milliarden Menschen verfügen werden, die werden uns nicht zuhören, wenn da der europäische Kleinstaat mit 10, 20 oder gar 80 Millionen auftritt. Das ist die einzige Chance, die wir im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts haben. Und ich glaube, die klugen Bürger haben das längst begriffen.
Herr Botschafter, herzlichen Dank für dieses ausgesprochen anregende Gespräch. Und das war keine diplomatische Floskel. Danke für den Besuch in HR1. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Wenn es irgendeinen Vers gibt oder einen Satz.
Mir fällt ein wunderbarer Satz ein, jedenfalls aus meiner Sicht wunderbarer Satz, den ein früherer belgischer Außenminister gesagt hat. Das ist auch für mich immer eine Leitlinie gewesen bei meinen politischen Überlegungen in den letzten Jahren. Paul-Henri Spaak hieß der. Und der hat gesagt, es gibt genau zwei Kategorien von europäischen Staaten. Solche, die wissen, dass sie klein sind, und solche, die das noch nicht begriffen haben.
Das ist der Schlusssatz dieser Sendung. Wolfgang Ischinger, herzlichen Dank nochmals. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.